Der John Sinclair Podcast mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach.
So, liebe John Sinclair Freunde, neues Jahr, erster Podcast. Herzlich willkommen dazu. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Und hallo Dennis.
Hallo Sebastian.
Bist du auch noch gut ins neue Jahr gekommen?
Ja, ich bin gut reingekommen.
Das ist schön. Da freuen wir uns alle. Ja, und 2020 wird wieder ein großartiges John Sinclair-Jahr. So viel können wir schon mal versprechen, glaube ich. Und bevor wir jetzt in die Themen der Podcast-Folge einsteigen, so richtig, gib uns noch mal eine kurze Zusammenfassung, was wir heute vorhaben, Dennis.
Als erstes haben wir den 75. Geburtstag von Jason Dark, der am 28. Januar bei Lübbe groß gefeiert wurde. Und da werden wir mal reinhören, was bei dieser Feier so los war. Dann haben wir anlässlich des Staffelfinales von Dead Zone, die sechste Folge erscheint ja jetzt Ende Februar, Torben Liebrecht zum Interview im Studio gehabt. Weiterhin haben wir unsere Rubrik Rezension mal wieder heute inhaltlich bestückt und dann haben wir natürlich noch die Vorschauen im Gepäck. Habe ich das alles korrekt aufgelistet, Sebastian?
Ich habe hier Häkchen auf meinem Zettel gemacht und nach dem Zettel zu urteilen, hast du alles, was wir vortragen wollten, auch vorgetragen.
Nein, danke, Herr Lehrer.
Setzen.
6. Ja, fangen wir an mit dem 75-jährigen Geburtstag von Jason Dark. Der wurde nämlich in der Lübbe-Zentrale ein paar Tage später nochmal groß gefeiert. Dort gab es erstmal ein Geburtstagsständchen von den Mitarbeitern, dann Glückwünsche von Verlegerin Birgit Lübbe und dem Vorstandsvorsitzenden Karl Half. Und Champagner gab es auch.
Und eine Torte.
Unmengen von Champagner.
Unmengen von Champagner und eine Torte tatsächlich in Romanheftoptik.
Romanheftoptik, weil aber die war größer als ein Romanheft, oder?
Davon gehe ich aus.
Also vielleicht ein aufgeschlagenes Romanheft.
Ja, Fotos davon kann man sich angucken auf johnsinclair.de und auf der Facebook-Seite von John Sinclair.
Von der Torte oder von dem Geburtstag.
Und von Jason Dark, wie er sie angeschnitten hatte.
Aha, okay. Und zum Schluss gab es dann noch eine besondere Überraschung.
Ja, da kam ein guter alter Bekannter von ihm noch vorbei, von dem ich auch gar nicht wusste, dass es den real existierend gibt sozusagen.
Es geht nämlich um Jakub Jalczynkaja. Ja, tatsächlich ist Jakub nämlich nicht nur eine Figur in den Sinclair-Romanen und inzwischen ja auch in den Hörspielen, wo er aktuell eine große Rolle spielt, sondern es ist eine real existierende Person, ein Freund von Jason Dark. Ja, und der war auch bei dem Geburtstag dabei, wie ihr jetzt hören könnt.
Ja, hören wir mal rein.
Wir erheben die Stimmen. 1, 2, 3, 4. Happy Birthday to you.
Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Jason. Happy Birthday to you.
Also, ich bin ja eigentlich nicht sprachlos, aber in diesem Fall hat es mir doch die Sprache verschlagen, was hier los ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das verdient habe, aber zunächst erstmal allerherzlichen Dank und da ich eine trockene Kehle habe, Prost.
Ja, wir haben uns versammelt an diesem Morgen, um den Geburtstag zu feiern, den 75. Und ja, Geburtstag feiern, das ist für uns so ja fast alltäglich. Wir feiern oft Geburtstag, wir denken dann an das Geburtstagskind, aber erinnern wir uns, was war da los vor 75 Jahren? Was mag das für ein Tag gewesen sein, als dieser Mann zur Welt kam? Und es war eine Zeit, gestern sind wir sehr deutlich nochmal dran erinnert worden, gestern der Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, also es war noch Zweiter Weltkrieg, die Herrschaft der Nationalsozialisten schien noch zu halten, aber war schon brüchig. Es gab schon Städte, die waren von Alliierten besetzt und in dieser Zeit ist Jason Dark zur Welt gekommen und er ist einer derjenigen, der uns seit vielen, vielen Jahren immer wieder ermahnt, dass das Böse, der schwarze Tod, überall lauert, aber dass wir auch nie den Glauben an das Gute verlieren dürfen. Und damit hat er uns in vielen Jahren und mich persönlich auch schon als kleinen Jungen begeistert. Und deswegen ist es eine Freude und Ehre, heute mit ihm hier Geburtstag feiern zu dürfen. Und die Frage wird ja immer wieder gestellt, wahrscheinlich schon seit dem 55. Geburtstag, wie lange geht das denn noch weiter? Wie viele Ideen sind noch im Kopf?
Tja, als ich so mal 70 wurde, hat meine Frau gesagt, jetzt machen wir ein bisschen langsam, nicht? Wir wollen auch mal in Urlaub fahren und so weiter. Naja, habe ich auch gemacht. Ich schreibe jetzt nur noch 2 Romane rund im Monat, mal wenigstens 3. Und die Ideen sind nach wie vor da. Nur, es ist nicht mehr so. In meinem Alter kann ich nicht mehr so schreiben wie mit 35, 40. Ich habe damals am Tag zwischen 30 und 35 Seiten geschrieben und war nachmittags um 3 Uhr fertig. Die Frau Berg zeigt es gerade auf der alten Schreibmaschine im Verlag. Ich schreibe jetzt auch noch auf einer alten Monika. Nicht? Und heute schaffe ich das nicht mehr. Nicht mehr 5 Seiten in der Stunde, sondern nur noch 3, 4. Man merkt, man wird doch älter. Nicht? Und das ist ganz gut, dass ich die Serie nicht mehr alleine schreibe. Ansonsten, Ideen sind noch da. Ich habe heute die Seite 1 geschrieben. Ich wusste nicht, was ich machen sollte und habe 4 Seiten geschrieben.
Jason Dark ist der meistgelesene Autor Deutschlands, wenn man all diese Veröffentlichungen über all diese Jahre zusammenzählt. Und ja, wie wird man das? Das hat viel vielleicht auch damit zu tun, was ich eingangs angesprochen habe. Da ist bei all der Unterhaltung, die drinsteckt, natürlich schon eine ganz elementare Frage immer enthalten in diesen Stories, das Gute und das Böse. Lassen wir das Böse gewinnen oder kämpfen wir immer weiter, wie der Jason Dark es dann seinem Helden John Sinclair aufgetragen hat. Ja, wir kämpfen weiter, das berührt viele Menschen und das ist so populär geworden, weil da immer auch eine Verbindung war irgendwo zwischen den Lesern und dem Autor Jason Dark.
Ja, das stimmt. Ich habe immer zugesehen, dass zwischen dem Blatt Papier, sage ich mal, und dem Leser nichts ist. Dass der, wenn er einen Satz liest, sofort ein Bild vor Augen hat. Nicht wie viele sogenannte Literaten vorne durch die Brust ins Auge, Sätze, die über eine ganze Seite gehen und so weiter, kenne ich auch, weil ich viel lese, muss ich dann nochmal lesen, den Satz, um zu verstehen. Es ging also direkt zur Sache. Ich habe so geschrieben, ja, wie man eigentlich sich unterhält. Und ich hatte ein gutes Vorbild. Das war der Jerry Cotton. Den kenne ich seit 1958, seit meinem 13. Lebensjahr. Und der hat mich immer wieder fasziniert. Und als es hieß, wir müssen eine Gruselserie machen, da habe ich gedacht, ach, mach das doch so wie Jerry Cotton und nimm keine Gangster, sondern Werwölfe, Vampire etc. Nicht? Ja, und das hat dann wohl geklappt, wie man heute sieht.
Ja, und ich habe es eben schon ins Spiel gebracht. Der schwarze Tod lauert immer und überall. Das haben wir als John Sinclair Leser gelernt. Und deswegen könnte man denken, er steht hier auch symbolisch oder möglicherweise auch real hinter diesem schwarzen Vorhang. Damit hat es aber eine ganz besondere Bewandtnis. Und dafür möchte ich jetzt einen Überraschungsgast, lieber Jason, auf die Bühne bitten. Jakub Jajcinkaja, bitte auf die Bühne.
Mensch, gut. Ja, dich habe ich auch mal wieder gesehen. Toll, aber ich denke, du wärst tot.
Ich starte an den Heldentod. Ja.
Ich lasse die beiden gleich einfach ein bisschen miteinander plaudern, denn die haben sich viel zu erzählen. Aber für alle, die es vielleicht nicht wissen oder nicht so tief drin sind in der John Sinclair Historie. Es gibt eine Figur namens Jakub Jajcinkaja und die ist auch gerade im Moment wieder sehr aktuell, denn sie ist erst vor wenigen Wochen wieder in der Hörspielserie aufgetaucht. Ja, und mancher Leser denkt vielleicht, Jakub Jajcinkaja, das ist ein schöner, spannender Name für einen Ninja. Das passt sehr schön. Wie hat sich Jason Dark das wieder ausgedacht? Nein, aber es gibt eben eine reale Geschichte, wie es auch noch einen realen Gegenstand hinter diesem schwarzen Tuch gibt. Aber dafür überlasse ich jetzt den beiden erstmal das Wort und werfe einfach mal als Anfangsfrage in die Runde. Wie habt ihr euch kennengelernt?
auf einem Fan-Treffen, nicht?
Genau.
Und da hast du gefragt, kann ich nicht mal mitspielen beim Roman? Und ich habe gesagt, ja sicher. Aber das war nicht nur einer, das waren da mehrere Romane. In den ersten eine interessante Persönlichkeit. Und wäre der Jugendschutz nicht gewesen damals gegen Ninja, hätte er noch weiter mitgeschrieben. Durch den Jugendschutz durfte ich keine Ninjas reinbringen in die Serie. Die Filme liefen alle ab 18. Darüber wird man heute lachen, aber damals war es so. Also musste Jakob irgendwann ausscheiden.
Heldentod.
Den Heldentod, ja.
Und warum er mich da reingebracht hat, war, ich habe ihm meine Holzfigur geschnitzt. Und das fand er so toll und sagte, wow, John Sinclair, super, leibhaftig, richtig gut gemacht. Was wolltest du denn dafür haben, hat er mich gefragt. Ich so, ach komm, Schwärzeshalber habe ich gesagt, lass mich mal in deinen Roman mal mitspielen. Dann fragt er mich, was kannst du denn? Ja, ich sage dann, ich mache Kampfsport, unter anderem auch Ninjutsu, habe das ein bisschen studiert, bin mit einem Holzschwert groß geworden und habe da richtig aktiv trainiert, fast jeden Tag. War so bis zu meinem Unfall noch recht gut dabei. Und dann habe ich gesagt, jetzt nach dem Unfall habe ich gesagt, komm, lass es mal ein bisschen langsamer gehen. Mache ich mich dann künstlerisch, mache ich Bilder. Ich habe ihm auch ein paar Bilder gezeigt, wollte Titelbilder zeichnen. Ich habe ihm die Sachen gezeigt, nö, sagt er, ist nicht besser, aber nicht glücklich genug. Und irgendwann, ich glaube 20. oder 30. wird, sagt er, ja, das ist gut, das nehmen wir. Aber nicht für John Sinclair, sondern für Professor Zammerer. Da habe ich dann gezeichnet.
Das, ich glaube, ist auch ein wichtiger Fakt, wer sich auf die Suche nach dem Namen Jakob Jalcinkaya macht im Netz, der erfährt natürlich auch, dass du, lieber Jakob, in der Romanszene sehr bekannt bist. Du warst bei vielen Conventions dabei, wir haben gerade schon gehört, du hast eben auch gemalt, du bist kein Unbekannter, aber hier hat sich eine besondere Beziehung entwickelt und ich glaube, die John Sinclair Hefte hatten in deiner großen Leidenschaft Heftromane doch einen besonderen Stellenwert. Erklär uns vielleicht, woran das liegt.
Ich habe gern gelesen und irgendwann mal hat einer meiner Freunde gesagt, lies mal Jason Dark, John Sinclair, der ist gut. Ja, hab dann angefangen, gelesen, wow, interessant, bin dann irgendwann in Kontakt mit ihm getreten, da war er noch 35 Jahre alt, über den Fandom und zu seinen 14, wir haben uns dann so gut verstanden, dass er gesagt hat, komm, das gesamte Fandom, zu meinem 40. kommt jetzt zu mir nach Hause. Und das war ein Highlight in meinem Leben. Wow. Ja, das ist schon etwas Besonderes. Und wie du auch gesagt hast, ich habe auf die Hefte gefiebert. Wie geht's weiter? Was geschieht jetzt? Und das war, als hätte man gesagt, okay, da gibt's jetzt das Zeug und das kriegst du jetzt.
Also es begann mit einer kleinen Holzfigur, ja, die du ihm geschenkt hast. Ja. Daraus wurde ein neues Leben, ja, in den Heften von Jason Dark. Und Jakob ist heute nicht mit leeren Händen gekommen. Die kleine Holzfigur gab es schon vor Jahren. Und deswegen möchte ich jetzt darum bitten, Jakob, dass du jetzt für uns, für Jason enthüllst, was du heute mitgebracht hast.
Okay. Oh, toll! Klasse. Rechts und links.
Ja, wunderschön, beeindruckend. Jetzt könnte man sagen, das Ding muss nur noch vergoldet werden und kommt dann einfach hier in die Mitte des Foyers. Aber ich vermute, Jason Dark, du hast schon andere Pläne damit. Wo wird diese John Sinclair Statue, wo wird die stehen?
Also im Moment habe ich noch keine Pläne damit. Ich weiß, denn,
erstmal stehen lassen.
Bei mir zu Hause, nicht auf der Gästetoilette, das ist klar. Ich habe noch keine Ahnung, aber wenn das unbedingt hier stehen soll, dann...
Ja, darüber können wir uns ja später noch. Auf jeden Fall sehr beeindruckend und klasse. Ja, Mensch. Ja. Dankeschön, Jakob.
Super.
Dankeschön.
Ja,
Zweites Thema, unser Interview mit Torben Liebrecht, wie angekündigt zum Staffelfinale von Dead Zone. Noch 2 Wochen, dann erscheint die 6. Folge, Ende Februar.
Und ich bin schon total gespannt.
Ja, wir sind ganz froh, dass wir es hinter uns haben, Sebastian. Kann man das so sagen?
Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Also es hat natürlich eine Menge Spaß gemacht, das zu produzieren, aber es war halt auch wirklich eine unfassbare Menge an Arbeit. Ich habe jetzt Ende des vergangenen Jahres, eigentlich einen ganzen Monat über Weihnachten und auch über Silvester damit verbracht, diese 6. Folge dann zu vertonen und zu produzieren. Und
es ist in Folge 6 ja so, dass das Tempo nochmal ordentlich anzieht. Das hatte sich ja am Ende der Folge 5 schon angedeutet. Wir kommen jetzt zum großen Staffelfinale und es kracht natürlich an allen Ecken und Enden. Es war nochmal eine Menge Arbeit, aber wir freuen uns jetzt darüber, dass wir die Staffel gut zu Ende gebracht haben und freuen uns schon auf die nächste. Ja, und ich kann euch versprechen, am Ende geht's nochmal richtig zur Sache.
Ja, die Aufnahmen mit Torben sind natürlich für Dead Zone schon ein Weilchen her. Wir haben ihn aber heute im Studio gehabt für weitere Aufnahmen zur Edition 2000 diesmal, zu einer Nebenrolle dort. Und bei der Gelegenheit haben wir ihn dann gleich nochmal vors Mikro gezerrt für ein Interview als John Sinclair in Dead Zone. Und was er dazu sagen hatte, hört ihr jetzt.
So, wir sitzen jetzt hier zusammen im Studio mit Torben Liebrecht. Hallo Torben.
Hallo, guten Tag.
Und auch mit Dennis. Hallo Dennis.
Hi Sebastian.
Du auch hier. Wahnsinn.
Wir haben heute ein Interview auf dem Zettel mit dir, Torben.
Ach, hör auf.
Bist du bereit?
Okay, schieße los. Also wenn du jetzt keine zu kritischen Fragen hast, dann kann ich versuchen, dir das wahrheitsgemäß zu beantworten.
Ja, soweit das geht. Wir, glaube ich, hin. Ne? Es geht ja um John Sinclair, oder besser gesagt,
ja.
Sinclair ohne John. Sinclair steht ja nur vorne drauf bei der neuen Serie.
Genau.
Und du bist wer?
Sinclair.
Ja, das ist die erste Sinclair. Frage schon mal gut beantwortet, das hast du geschafft.
Richtig.
Ja, wir haben mit dir also hier aufgenommen, vor einiger Zeit, die erste Staffel, das ist ja schon ein bisschen her jetzt. Und,
richtig.
Du hast da ja in der ersten Folge einen sehr intensiven Sinclair abgegeben.
Mhm. Ja, Folge 2, 3, 4 war es dann ein bisschen ruhiger. So.
Es ist etwas ruhig um ihn geworden. Bei der 6 regt sich dann wieder was. Mehr wollen wir vielleicht an dieser Stelle nicht verraten.
Ja. Geheim, geheim.
Ja, genau. Der demnächst erscheint und die ihr dann hören könnt. Bei Spotify oder ihr dürft auch eine CD kaufen oder einen Download. Es gibt ja auch noch Leute, die einen Download kaufen.
Oder eine Kassette.
Ja. Das finde ich sehr anständig.
Tatsächlich? Gibt es das als Kassette? In deiner Fantasie, Sebastian, glaube ich.
Ich habe mir eine Privatedition.
Ja, stimmt. Privatedition 2020. Ja, also du hast John Sinclair gespielt und vielleicht sagst du uns erstmal, was ging dir eigentlich durch den Kopf, als das Angebot kam und jemand zu dir sagte, Mensch, wie wär's denn mal?
Ich musste da 2, 3, 4 Mal echt tief durchatmen, muss ich sagen, weil ich finde, dass das dann doch schon ein Ritterschlag ist. Also Sinclair ist ja nun wirklich so bei den Erwachsenen-Hörspielen einfach eine der Marken, so der Franchises überhaupt. Und dann, als die Frage kam, also ich habe mich erstmal gefreut, es hieß, hey, willst du John Sinclair sprechen? Habe ich gesagt, ja. Kam gleich die Enttäuschung, weil in der neuen Serie, nicht in der alten. Nein, Quatsch. Also ich kannte euch beide ja schon durch die Zusammenarbeit bei anderen Hörspielen und jetzt die Möglichkeit zu haben, nochmal etwas in Serie zu machen, ist natürlich schön. Und zu John Sinclair habe ich einfach seit langer Zeit eine Verbindung. Das waren, als ich klein war, ganz, ganz klein, die Hörspiele, die grünen Kassetten mit diesen gruseligen Illustrationen, vor denen ich wahnsinnige Angst hatte. Ich habe Zombies auf dem Roten Platz gehört. Ich war traumatisiert als 10- oder 11-Jähriger und habe nicht verstanden, worum es da geht. Und ich fand es zu gruselig, war mich dann lange davon entfernt und dann gab es ja diesen Relaunch, eigentlich diesen Reboot der Reihe, also auch im Zuge als wirklich so eine Wertschätzung so für die ganzen so Hollywood-Stimmen auch irgendwie so aufkam, genau. Mit diesem Musikprojekt und allem. Und da stand auf einmal diese Reihe und die war so eine Ansage. Ich weiß nicht, ob das mit einem meiner besten Freunde, wir haben die Dinger gesuchtet. Und das war richtig schlimm. Also wenn man alles schon durchgehört hatte, wenn man da dann immer, also dieses wochenlange gewartet, bis eine neue Folge rauskam, fand ich ziemlich schlimm. Aber auch wieder ganz gut, dass man nicht alles auf einmal hören kann. Und dadurch bin ich natürlich so mit Frank Glaubrecht als John Sinclair, bin ich das hat mich so total geprägt, aber in so einer Zeit, als ich zwar schon Schauspieler war, aber eher so ein Hörspiel-Fan und immer dachte, ich möchte sprechen und spielen und machen und hätte ich aber nie gedacht, dass es so weit kommt. Und dann, klar, ich bin weiter bei Sinclair dran geblieben, dann auch mit dem wunderbaren Kollegen Dietmar Wunder als Sinclair, habe diese ganzen Geschichten gehört und als dann auf einmal du anriefest und gefragt hast, ich weiß nicht, ob du noch Sinclair hättest sagen müssen, bei John habe ich schon Ja geschrien. Also das ist einfach für mich eine ganz starke Marke, eine starke, kernige Persönlichkeit, mit der man über lange Zeit schon als Hörer mitgegangen ist und das sprechen zu dürfen, nicht in die Fußstapfen von denen treten zu können, aber parallel zu den beiden mitlaufen zu dürfen in dieser Reihe, ist für mich natürlich auch als Sprecher eine wahnsinnige Ehre.
Das freut uns auf jeden Fall natürlich, weil wir umgekehrt auch super zufrieden sind mit deiner Performance. Das würde ich, glaube ich, mal sagen.
Ja, hast du ganz gut gemacht.
Ja, ganz gut gemacht.
Aber Stichwort Synchronsprecher. Und ja. Du hast ja auch gerade gesagt, deine Schauspielkarriere war noch in den Kinderschuhen quasi, als die neue John Sinclair-Serie gestartet ist. Du hast ja auch als Regisseur gearbeitet, sogar ein paar Drehbücher geschrieben. Was machst du eigentlich hauptberuflich?
Davon. Ich bin hauptberuflich Mensch, aber danke für die Frage. Nein, also ich bin, was mache ich hauptberuflich? Hauptberuflich bin ich, ich irgendwas mit Medien, so schön, aber ich habe tatsächlich das große Glück, dass ich mehrgleisig fahren darf. Ich mag das in verschiedenen Bereichen, hinter dem Mikrofon oder beziehungsweise vor dem Mikrofon, hinter der Kamera wie auch vor der Kamera tätig zu sein. Das macht das alles umso spannender, dass es so ein Gemischtwarenladen ist. Macht es auch manchmal schwer, das alles am Laufen zu halten, die ganzen Bälle so gleichzeitig in der Luft zu jonglieren. Aber wenn es einfach wäre, dann könnte es ja jeder. Mir macht es großen Spaß, dass es diese Abwechslung gibt. Das Sprechen ist, würde ich mal sagen, so das Grundrauschen, dass das immer da ist. Und das macht große Freude, das in verschiedenen Dingen eben auch zu tun, wie jetzt Hörspiel. Neulich ein schönes Hörbuch gemacht, 10 Stunden, was eine wahnsinnig tolle Arbeit war, wenn man sich wirklich so komplett verlieren kann in der Geschichte.
Auch für Liber Audio, ne? Glaube ich.
Oder? Richtig, genau. Und zwar hieß das Washington Black von S.E. Edugian. Wirklich ganz, ganz tolles Hörbuch. Möchte ich an dieser Stelle auch nochmal empfehlen. Wirklich, wirklich eine sehr schöne Arbeit geworden und war ein sehr schönes Arbeiten. Dann eben das Synchron. Da habe ich das Glück, dass ich tollen Schauspielern wie Chiwetel Ejiofor oder eben zum Beispiel Damien Lewis und am bekanntesten wahrscheinlich Richard Armitage und Tom Hardy meine Stimme leihen darf. Das ist auch ein riesengroßes Geschenk.
Und Torben Liebrecht natürlich
auch. Torben Liebrecht, ja, dem auch manchmal, da kommen wir dann gleich dazu. Genau, das andere ist das Drehen, eben das Spielen, was auch wahnsinnigen Spaß macht, weil man natürlich noch ein paar mehr Werkzeuge zur Verfügung hat und auch eben anders in Interaktion und Austausch ist mit Kollegen, Geschichten eben auch nochmal anders erzählt. Mittlerweile auch erfreulicherweise in internationalen Produktionen, was wirklich ein großes Glück ist. Da kann ich es im Synchron dann auf niemand anders schieben, wenn man es da schlecht trifft. Aber da auch nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache, ab 27. Februar auf Netflix Altered Carbon, zweite Staffel. Also wer mal das Gesicht zur Stimme sehen will, hat da eine Chance, das in einer fantastischen Welt zu tun.
Mit einer richtig visionären Story eigentlich.
Ja, ne? das ist schon eine Science-Fiction, die auch gar nicht, glaube ich, so weit von dem entfernt ist, worauf wir uns zubewegen.
Ja, nochmal zurück zu Sinclair natürlich.
Ja.
Wie hast du die Arbeit an der Serie erlebt, an der ersten Staffel?
Das war ziemlich spannend, ehrlich gesagt, weil das ist die erste Folge, das ist der Auftakt für eine neue Reihe, die sich ein bisschen anders erzählt, als man es bisher als Sinclair-Hörer gewohnt ist. Ich musste mich, glaube ich, auf der einen Seite erstmal von meinen eigenen Vorstellungen so ein bisschen lösen, also oder auch von den Vorbildern, die man so im Ohr hatte und die man im Kopf hatte, lösen. Dass ich also nicht versuchen muss, in irgendwelchen Fußstapfen zu sein, sondern wir was ganz Neues, was ganz Eigenes finden, eine eigene Tonalität für John Sinclair und eben auch ja eine andere Persönlichkeitsaspekte von ihm in den Vordergrund kommen. Es ist ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen wortkarger, desillusionierter, oder nicht desillusioniert, doch schon in Teilen, ein bisschen durch die Realität dessen, was er da in diesem sehr gründlich von Dennis und Sebastian recherchierten London eben erlebt. Und die Frage ist eben, die, es gibt ja diese zwei Ebenen, es gibt immer die szenische Ebene, es gibt die Erzählerebene, da mussten wir uns am Anfang ein bisschen reintasten, wie nüchtern ist dieser Sinclair in der Reihe, in der Erzählebene, oder fiebert er eher mit, über das rekapituliert er persönlich anteilnehmend das, was er erlebt hat. Das war ein bisschen eine Schrauberei. Und das andere war auch eine große Suche nach so natürlichen Tönen, nach Zwischentönen, nach, ihr habt das ja schon mal in dem Podcast gesagt, so dieses Dinge so auf dem Stuhl wippen, Zeit auch ein bisschen so erlebbar zu machen. Ne? So tote Momente in Gesprächen, die, wie überbrückt man die und wie macht man das akustisch, ohne dass es immer dieses also diese klassischen so Abatmerlaute sind und so. Das war schon... Das war auch schon spannend und ich fand es auch physisch nicht unbedingt unanstrengend, weil ja so ziemlich das gesamte letzte Drittel dieser Folge diese Verfolgungsjagd ist und da, ich habe es immer wieder bei den...
Von der ersten Folge.
Von der ersten Folge, genau, immer wieder bei den bei diesen Geschichten so, das ist, macht so... Es ist wie beim Drehen. Immer das, was am spannendsten klingt und am spannendsten aussieht, ist am anstrengendsten zu drehen. Schlägereien, solche Dinge, Verfolgungsjagden. Das drehst du dann nachher wie bei Altered Carbon auch zum Beispiel. Da gibt's einfach große Actionsequenzen, die drehst du 2-3 Tage lang. Einfach immer das Gleiche. Das ist das, was am besten aussieht, aber am anstrengendsten ist, die Konzentration zu halten, auch körperlich dabei zu sein und immer emotional dran zu bleiben. Und das Gleiche ist eben auch bei diesen Verfolgungsjagden wie hier. Das ist sehr körperlich, das ist viel Atem und das ist also sowohl dann noch so auf körperlich auf alle Mittel zugreifen zu können, als auch psychisch dann noch so zu funktionieren. Wer schon mal hyperventiliert hat, der kennt das vielleicht oder kurz davor stand. Das ist auch durchaus tricky und eine Herausforderung, aber ich glaube, wir haben das dann ganz gut gemeistert. Aber also den Anfang und das Ende, das haben wir schon, da haben wir schon ein paar Anläufe gebraucht, bis wir es gefunden haben. Das darf man ja auch ehrlicherweise sagen. Das war nicht sofort eine Punktlandung. Aber das ist auch wieder schön, dass man mag und dass man sagt an solchen Dingen, man nimmt sich auch die Zeit, um gemeinsam daran zu arbeiten und das gemeinsam zu entwickeln. Und ganz oft ist es so beim Sprechen, geht es auch viel um Effektivität. So, ja, ganz oft hat man das Gefühl, so, wenn man dann zeitlich dann so ein bisschen hängt, weil man wirklich mal versucht, an der Substanz zu arbeiten, dann steht man auf der Bremse und das ist irgendwie falsch, aber es ist eigentlich wie am Theater. Man probt, man macht, man guckt, man entwickelt etwas und dafür kann man umso mehr hinter diesem Ergebnis stehen und ich war total froh, als ich diese erste Folge gehört habe. Ich habe jetzt auch die Chance, mich hier nochmal live bei euch für diese wunderbare, charmante Einführung zu bedanken, die ich damals in Kanada gehört habe, als wir beim Drehen waren, was sehr schön war. Als ich beim Sport war, habe ich das dann gehört und musste sehr grinsen. Das ist keine alltägliche Arbeit, eine sehr spannende und auch herausfordernde Arbeit, aber ich bin der Meinung, dass man das der Produktion auch anhört, dass es so abseits so gelernter, gängiger, konventioneller Töne ist.
Ja, ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass wir ja auch eine starke Verbindung hatten zwischen Erzähler und szenischer Stimme, wenn ja. Zum Beispiel die Verfolgungsjagd ist, dass du eben nicht in ganzen Sätzen als Erzähler dann gesagt hast, jetzt laufe ich links lang und jetzt rechts in das Auto rum, genau. Sondern eben sowas wie Straßennamen, jetzt bin ich da, ja. Da, die Straße, da und weiter. Und
ja, es ist eigentlich so genau, dass ich schon textlich auch so ein, das ist ganz schön daran im Tempo, so eine bestimmte Schnittfrequenz oder so Wahrnehmungsschnipsel sehr, sehr stark reingeht. Das ist nicht so sauber erzählt, sondern das geht tatsächlich, es saugt einen stark in diese Perspektive, ist defragmentiert und das ist schon, das ist spannend. Das ist auch etwas, das durchaus nochmal unterscheidet zur klassischen Linearität.
Ja. Und vielleicht auch ein Unterschied ist, letztendlich ja zur normalen, in Anführungsstrichen, John Sinclair-Serie, zur klassischen Edition 2000. Wie würdest du da die Unterschiede sehen? Zwischen den beiden Serien. Du bist ja Fan der Originalserie, insofern bist du ja wirklich in der Lage, das beurteilen zu können.
Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein. Es ist eine neue Betrachtung, es ist eine neue Welt, es ist ein neues Universum, es ist insofern neuer Sinclair, als dass es noch nicht der alte ist, den wir als Zuhörer gewohnt sind, der heldenhaft durch eine Welt geht, in der er weiß, dass es Dämonen gibt, in der er bestimmte Gegner hat, in der er bestimmte Allianzen und Verbündete hat, die ihm dabei helfen, sondern das ist der Moment, wo ihm das erste Mal etwas in dieser Form, in dieser übersinnlichen paranormalen Form begegnet und wir haben die Chance über eine erste Staffel kennenzulernen, wie dieses Universum, das wir aus dieser 2000er Edition und anderen schon kennen, langsam anfängt, sich zu formen und zu finden.
Sinclair ist ja die eine Sache, die wir jetzt gemacht haben, natürlich konkret. Wir hatten ja vorher auch schon zusammengearbeitet bei Perry Rhodan zum Beispiel, oder du hast ja auch in der Edition 2000 einige Rollen gesprochen. Das heißt, du bist speziell als Hörspielsprecher ja eine ganze Menge aktiv. Und wie findest du die Arbeit am Hörspiel? Was ist das Besondere für dich daran, als abschließende Frage?
Ich glaube, das Besondere an Hörspiel ist, ist die Fantasie, die gefragt wird. Also es ist weniger ein wenig abstrakter Raum oder Prozess als beim Hörbuch, weil es ja tatsächlich alles immer szenisch ist im Hörspiel. Und der Unterschied zum Schauspiel ist, dass es eben die Schau in dem Falle nicht gibt. Die ist rein akustisch. Das heißt, also die Wahl der Waffen, die ich da habe oder der Mittel, die mir zur Verfügung stehen, ist natürlich reduziert auf meine Stimme, meinen Atem. Muss ich versuchen, kleine Regungen eben auch in dem Falle akustisch zu übertragen, die man sonst vor einer Kamera oder auf einer Bühne vielleicht im Gesicht auch sehen könnte. Und ich finde, dass die größte Herausforderung bei einem Hörspiel, auch wenn ich den Text vor mir habe und jetzt nicht das ganze Skript vorher auswendig lese, ich weiß natürlich, worum es geht, und es gibt Stellen, die man sich markiert und alles, ist eigentlich immer die Illusion von Kontakt. Und ich bin ja dann in dem Fall alleine im Studio, man nimmt seine Teile alleine auf, man lässt Pausen, Schnittpausen, in die die anderen Kollegen reingehen. Das Ganze wird dann ja eigentlich erst letztendlich dann in der finalen Mischung oder beim Schnitt irgendwie miteinander verheiratet. Und in dem Moment, wo man trotzdem etwas macht, eben anzunehmen, wie der Kollege das macht, mit dem man da spricht, oder die Kollegin. Und da ist man eben natürlich auch ganz stark auf die Regie angewiesen, die einem da dann hilft und einen führt durch so verschiedene Stimmungen. Das ist eigentlich, finde ich, die wirklich große Herausforderung. Ich habe nicht die Möglichkeit, hier in der Arbeit, wenn ich jetzt alleine aufgenommen werde, was einfach schlicht und ergreifend heutzutage logistisch ja gar nicht mehr möglich ist, weil alle Kollegen so viele Termine haben, dann die Leute gemeinsam ans Mikrofon zu kriegen. Das ist ein viel zu großer Aufwand. Das hinzubekommen, dass genau diese Illusion von Kontakt entsteht, das ist die große Herausforderung, und die habe ich natürlich, wenn ich mit Kollegen vor der Kamera stehe, nicht so diese Herausforderung, weil er jemand ist, auf den ich reagieren kann. Der macht was, der hustet oder niest, ich kann ihm Gesundheit wünschen, das weiß ich, ob der Kollege das hier macht, ja, und dann trotzdem Dinge zu finden, dass so eine Illusion von Lebendigkeit entsteht, das ist eben, das ist die große Herausforderung beim Hörspiel, finde ich. Abgesehen davon, dass ich mit Hörspielen groß geworden bin, also seit ich denken kann, seit ich hören und seit ich sprechen kann, liefen bei mir immer Kassetten. Und das jetzt selber noch mit 42 Jahren jetzt machen zu dürfen und das beruflich, ist doch traumhaft, ist doch toll. Also ich glaube, das einzig andere Gute wäre Lego-Bauer oder sowas gewesen, aber ich kann leider nur noch Steine aufeinander bauen und dieses 3D bauen, das kann ich nicht, deswegen.
Ach so, das fing dann irgendwann an schwierig zu werden.
Das fiel dann weg, ja.
Ja, mit dieser Liebeserklärung ans Hörspiel können wir ja, glaube ich,
Lego.
Und an Lego.
Und dann,
genau. Wollen wir dieses Interview beenden und hoffen natürlich...
Wird auch Zeit, ich kann mich nicht mehr konzentrieren.
Ja, und wir hoffen natürlich, wir haben euch mal wieder den Mund wässrig gemacht dadurch, bei Dead Zone nochmal reinzuhören.
Auf jeden Fall.
Die sechste Folge ist ja jetzt am Start und damit ist die erste Staffel vollständig in ein paar Wochen.
Und die Frage ist, wird Torben nochmal auftauchen oder nicht?
Meine Antwort ist...
Und unsere Antwort ist... Vielen Dank, Torben, für das Interview.
Danke. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Vielleicht.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, schon spannend. Also der Torben kommt ja echt viel rum, ne, muss man sagen. Dreharbeiten in Kanada, synchronisiert sich auch noch selbst.
Was ja auch das Problem war leider, wenn du dich erinnerst, bei unserer Cinemax-Premiere, die wir da hatten, ne, dass Torben kurzfristig eben genau zu diesen Dreharbeiten nach Kanada musste, um diese Serie zu drehen für Netflix. Und ich kann mich auch an das ein oder andere Terminproblem bei den Aufnahmen erinnern, tatsächlich. Aber wir haben es dann immer irgendwie hingekriegt, Gott sei Dank. Und werden es auch weiterhin hinkriegen, wenn es in die zweite Staffel geht.
Psst! Nicht zu viel verraten. Ja, damit zu unserer Rubrik Rezension, die wir zuletzt ja auch schon gefüllt hatten immer wieder und diesmal erstmalig mit einer Audio-Rezension füllen von hörspielsachen.de. Da ist nämlich für Sinclair Dead Zone Folge 3 und Folge 4 jeweils eine Audio-Rezension erschienen. auf hörspielsachen.de, wo Markus Stengelin einen Einblick in die Folge gegeben hat. Hallo liebe Freunde von hörspielsachen.de, ich bin's wieder, der Markus in akustischer Form und möchte euch heute eine weitere Folge der ersten Staffel der Serie Sinclair Dead Zone, des Sinclair Reboots von Libbe Audio, präsentieren und vorstellen. Die Folge Nummer 4 trägt den Titel Leviathan. Die Folge beginnt mit einer, wie ich finde, fulminanten Eingangssequenz, in der ein Monster, das wir schon kennen aus Beschreibungen, das nämlich aussieht wie eine Spinne mit einem gespaltenen Menschenkopf, einen Drogendealer, / Kriminellen in seiner verlotterten Behausung besucht und ja, mit ihm einen kurzen Prozess macht, um es besser zu sagen. Und das ist wieder mal akustisch sehr fein gemacht. Ein tolles Zusammenspiel aus der Leistung der beteiligten Sprecher oder des Sprechers und des unglaublich, wie immer, coolen, also des coolsten Erzählers aller Zeiten oder eines der coolsten aller Zeiten, Wolfgang Hensch. Ja, und dann haben wir, wie üblich, Suko und Sadako Chao, die weiterhin am Ermitteln sind. Sie, im Lauf der Geschichte trennen sie sich, ermitteln auf verschiedenen Seiten und gehen verschiedenen Spuren nach. Wiederum grandios ist Stefanie Kellner als Sadako Chao, die einfach ganz starke Szenen hat, die auch die Figur ist, die am meisten Einblicke in ihr Innerstes gewährt, denn sie ist nicht so cool nach innen wie nach außen. Das merkt man immer wieder in ihren inneren Monologen, in ihren Konfrontationen, die sie hat mit ihrem ehemaligen Chef zum Beispiel oder auch mit James Powell. Und dann gibt's eine ganz tolle Szene, die beginnt mit ihrem ersten Einsatz, den sie alleine macht. Sie begibt sich gleich an einen hochrangigen Gangster, den sie zu dem Fall befragt und erlebt da einen ziemlichen Schock und im Anschluss danach bricht sie zusammen. Und das ist wunderbar gespielt, soundmäßig super eingefangen und geht einem wirklich nahe. Und es liegt eben an der wunderbaren Leistung und der wunderbaren Schauspielerin Stefanie Kellner. Und ich muss es nochmal sagen, dass man aus Chao, die ja in den Heften und in der alten Serie und in der ganz, ganz alten Serie oft nichts weiter war als eine nervige Dreingabe, dass man aus der Figur so viel macht, daher echt recht Respekt, hätte ich nicht erwartet. Und dann möchte ich eigentlich schon zum Schluss kommen, zum Schluss der Folge, die nochmal aufzeigt, wie toll das Ganze gemacht ist. Die letzte Sequenz spielt an einem Bootsanleger, wo ein Kutter anlegt und auf diesem Kutter hat sich ein Informant, ein Whistleblower mit Suko verabredet. Und es ist nun so, ich will nicht so viel verraten, was da passiert. Es entsteht eine Duellsituation, die erst aus Suko und dem Informanten entsteht. Und dann schließlich noch Chao dazu kommt, das heißt Suko in der Mitte und links und rechts die beiden anderen. Und ich kann euch nur empfehlen, möchte euch nur empfehlen, euch das Ganze, ebenso wie das ganze Hörspiel, aber vor allem die Eingangssequenz, die geschilderte und diese Schlusssequenz, euch mit einer geilen Anlage oder einem geilen Kopfhörer, wie es ich auch tue, anzuhören. Das ist ein echtes Fest für die Ohren, was da abgefeuert wird, wie da mit Räumen und Geräuschen und Effekten gespielt wird und auch den Stimmen der verschiedenen beteiligten Figuren. Es kommt dann nämlich noch eine vierte Partei dazu und dann wird's ganz turbulent und dann ist es zu Ende. Also es endet mit einem ziemlich fiesen Cliffhanger wieder, aber diese letzte Szene ist ein weiterer Beweis dafür, dass eben dieses Duo Sebastian Breitbach und Dennis Erhardt wirklich wissen, was sie hier machen und wirklich Hörspielunterhaltung und Spannung auf allerhöchstem Niveau abliefern. Also ich muss sagen, Sinclair Dead Zone hat jetzt mit dieser Folge 4 oder mit dem bisherigen Verlauf ein bisschen mein Hörspieljahr 2019 gerettet und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, ihr kriegt hier für 7 € Zwetschgen, eine Doppel-CD mit 100 Minuten Spieldauer. Die Staffel wird 6 Folgen umfassen. Das heißt, ihr habt dann 600 Minuten ungefähr. Ihr habt circa 10 Stunden. Ihr habt so ein Ding, wie es etwa im Fernsehen eine Netflix-Staffel von einer tollen Serie hat. Habt ihr dann im Regal stehen oder auf dem Player. Ich kann nur bitten, das zu unterstützen, weil viel besser wird's nicht oder ist es gerade nicht zurzeit. Es gibt wenige, die mit Sound und Effekten und eben mit so tollen Sprechern so umgehen können, wie es jetzt Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach macht, finde ich, ist halt auch nur meine
In my humble opinion. Aber ihr könnt echt nichts verkehrt machen. Das Argument, dass das alles viel scheißer wäre als der Original Sinclair, weil nicht so viel Action und so, das zieht nicht, weil ihr könnt ja trotzdem die alten Sinclair-Hörspiele oder auch die ganz alten, die ja wirklich schrottig sind, meiner Meinung nach, könnt ihr ja noch weiterhören. Ihr habt jetzt dann so viel Sinclair-Input und Dead Zone kann eben parallel neben den bisher 3000 erschienenen Heften laufen, weil es ja was ganz anderes ist und es gibt kein Argument, sich das nicht auch mal anzuhören.
Ja, das war natürlich nur ein kurzer Ausschnitt, ein Zusammenschnitt besser gesagt. Und wenn ihr die kompletten Rezensionen euch anhören möchtet, dann könnt ihr das tun auf hörspielsachen.de oder auf Soundcloud, da gibt es auch eine Seite von hörspielsachen.de.
Und damit sind wir bei den Vorschauen. Punkt 4.
Ja, Dennis, Punkt 4. Ich hake ihn sofort auf der Liste ab. Kleinen Moment. Ja, wir haben wieder kleine Ausschnitte aus den Folgen der nächsten Monate und ja, viel Spaß dabei.
Am 28. Februar 2020 erscheint John Sinclair Folge 136, Vampir Express. In Wien startet unter der Schirmherrschaft des Künstlers Karl Huber zu Eisenstein ein ungewöhnlicher Sonderzug Richtung Osten, der Vampir Express. Zahlreiche Reisende, darunter Lady Sarah Goldwyn, erhoffen sich ein Vergnügen der ganz besonderen Art. Doch was sie erwartet, ist das nackte Grauen.
Der Gepäckwagen war schlecht beleuchtet. Hinter einer Reihe schwerer Kisten, Fahrräder und Koffer erblickte Dragan Popesco die schattenhaften Umrisse der fünf schwarzen, mit Gurten fixierten Holzkisten. Särge. Er ließ den Rucksack von den Schultern gleiten, nahm vier der Holzpflöcke heraus und steckte sie direkt neben die Makarov in den Hosenbund. Den fünften Pflock und den Hammer legte er griffbereit neben sich und öffnete den ersten Sarg. Er war leer. Der zweite Sarg, ebenfalls leer.
Das ist doch nicht möglich.
War er zu spät gekommen?
Am 27. März 2020 erscheint John Sinclair Folge 137, Kampf um Lady X. Gemeinsam mit dem Fehler František Marek hatte ich den Vampir-Express stoppen können. Doch der Anführer der Vampirsippe Boris Bogdanovich war uns entkommen. In einem Wohnmobil folgten wir Bogdanovich nach Petria und stießen auf eine alte Gegnerin, die wir längst tot geglaubt hatten. Ich erwachte schweißgebadet und sah auf die Uhr. Kurz nach fünf. Noch fast 3 Stunden bis Sonnenaufgang. Ich kroch von der Eckbank, wobei ich das Gefühl hatte, jeden meiner Rückenwirbel einzeln aufsammeln zu müssen, und schlurfte zu František Marek, der inzwischen das Steuer übernommen hatte.
Wie weit ist es noch?
Bis Petria? Höchstens noch 10 Minuten.
Ich habe jedenfalls geschlafen wie ein Stein.
Ging mir genauso. Was ist mit Vera?
Leider unverändert.
Hast du noch mal probiert, ihr mit dem Kreuz zu helfen?
Schon gestern Abend, als du geschlafen hast, aber keine Chance.
Und du glaubst trotzdem, dass Boris Bogdanovich sie zu uns geschickt hat?
Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ihr habt doch gesagt, dass sie bei Lady Sarah war, bevor sie verschwunden ist.
Sie hat sein Blut ausgespien.
Aber vielleicht nicht alles. Vielleicht trägt sie den Rest immer noch in sich und es bildet so etwas wie eine Verbindung zwischen ihr und Boris Bogdanovich. Was ist los?
Da war jemand.
Was?
Sie stand mitten auf der Straße.
Sie?
Es war Ada Bogdanovich, die Gräfin.
Was?
Ich bin ganz sicher. Ich habe sie überfahren, John. Ich habe sie überfahren.
Nein, dann hätten wir einen Aufprall hören müssen.
Aber ich weiß doch, was ich gesehen habe.
Warte mal.
Hä?
Was ist das denn?
Wo?
Da, an der Biegung. Es war ein Baumstamm. Er lag fast am Ende der Biegung, sodass er in der Dunkelheit kaum zu erkennen war und blockierte die Straße.
Verdammt, John.
Sag mal, passiert sowas hier öfter?
Nicht, wenn es die ganze Nacht über windstill war.
Weißt du was? weg, Dragan.
Aber das würde doch bedeuten, dass die Gräfin uns vor dem Hindernis warnen wollte. Das ergibt auch keinen Sinn.
Richtig. Und darum bleibt ihr beide hier, bei Vera. Lass den Motor laufen. Ich sehe mir die Sache genauer an.
Am 28. Februar 2020 erscheint Sinclair, Dead Zone, Folge 6, Nemesis.
Schatz, weg da! Das erste Projektil verschwand im Körper des Spinnenmonsters. Das zweite, irgendwo in der Decke. Weil ein weißer, fluoreszierender Faden in meine Brust geknallt war. Dann erwischte es auch Zuko. Schmerz und noch mehr Spinnenfäden, die sich zu einem Kokon verbanden, der mich auf den Boden fesselte. Im Schein der fluoreszierenden Kokons sah ich, wie die Spinne plötzlich über ihm war. Die Mandibeln schlossen sich um seinen Hals und injizierten ihm irgendein lähmendes Gift oder sowas. Sein Kopf sackte zur Seite. Und dann... Die Spinne ließ von Zuko ab. Das Ding, das einmal Deirdre gewesen war, kniete vor Zuko und strich mit eitrigen Händen über seinen Körper. Als würde es ihn analysieren. Und kam zu mir. Von Eiter durchsetzter Speichel, der auf mein Gesicht troff, als sich etwas Schwarzes aus ihrem nach Jauche stinkenden Rachen löste. Dasselbe Wesen wie im Fahrstuhl des Woolwich-Tunnels. Es brauchte einen neuen Körper. Und es hatte sich für mich entschieden. Sie fielen sich zusammen, wie eine Air-Dancer-Puppe, deren Gebläse abgeschaltet worden war. Während das schwarze, schattenähnliche Ding näher kam, ich riss den Kopf zur Seite und presste die Lippen zusammen. Aber es glitt einfach weiter. Über meine Nase, meine Ohren. Grelles Licht. Ein Strahler, der am Ende des Beckens aufgeflammt war. Der Schatten floh in Richtung des Seals und verschwand blitzartig in dem Spalt zwischen den beiden Torflügeln.
Sind Sie in Ordnung?
Dunkle Flecken auf der Netzhaut. Und dazwischen ein Gesicht.
Lucy!
Der Lucy? Die Spinne. Großes Kaliber, großes Loch. In beiden folgenden Projektilen wich sie aus und verschwand in einem der Kanäle. Die Lucy steckte die Waffe weg und zückte einen Dolch mit einer langen, silbernen, leicht gebogenen Klinge.
Nicht bewegen.
Er zerteilte den Kokon wie weiche Butter. Ein Gestank nach verschmorter Seide breitete sich aus. Und die Fäden um die Schnittstellen schmorten zusammen.
Wir haben sie uns gefunden.
Sie kümmern sich um die Spinne.
Was?
Sie wird Wege nehmen, die sie kennt. Vielleicht Mile End. Töten Sie sie, bevor sie die Abtei erreicht.
Die Abtei? Was?
Scheiße, vielleicht konnte mir mal jemand sagen, was hier eigentlich los war.
Aber...
Die Lucy drückte mir den Dolch in die Hand.
Die Lähmung bei Mr. Gunn schwindet bereits. Befreien Sie ihn. Und dann verschwinden Sie von hier.
Warten Sie. Ich kenne Lessness Abbey. Das ist keine Abtei.
Sie haben recht. Das war ein Fehler, für den ich mich entschuldigen möchte. Und jetzt gehen Sie. Oder Sie werden sterben.
Er folgte dem Schatten in Richtung Seal. Anscheinend wollte er das Tor öffnen. Überredet.
Sat! Schön stillhalten, okay?
Der Dolch war tatsächlich schärfer als das Taschenmesser. Viel schärfer. Obwohl er gleichzeitig Zuko keinen Schnitt zufügte.
Stillhalten, habe ich gesagt. Ich garantiere ich für nichts.
Ich bog die verschmorten Reste des Kokons auseinander.
Los, hoch mit ihm.
Hinter uns hatte die Lucy das Seal erreicht.
Scheiße, gerade jetzt. Los, weg hier, bevor es wiederkommt.
Aber dann hielt ich selber inne. Als die Seelflügel wie in Zeitlupe zur Seite schwangen. Dahinter war Schwärze, die zu leben schien. Und weiter hinten, sehr weit hinten, ein Lichtschein. Dutzende Glühwürmchen, die in der Luft tanzten.
Ihr müsst weg von hier. Sofort.
Der Schatten, er schoss aus dem Dunkel und stürzte sich auf die Lucy. der bereitwillig den Mund öffnete. Der Schatten schlüpfte hinein.
Was ist das für ein Ding?
Keine Ahnung. Lucy fiel auf die Knie, als sein linker Arm abfiel, wie ein verfaulter Ast. Mit dem rechten griff er zu und schloss das Sealtor hinter sich.
Okay, das soll es damit endgültig gewesen sein. Sebastian ist gerade noch dabei, seine Informationen zu sortieren, wann der nächste Podcast stattfinden wird. Sebastian?
Ja, nachdem wir in den letzten Jahren Zettel und Taschencomputer hatten, habe ich mir überlegt, dieses Jahr machen wir es mal ein bisschen natürlicher und ich werde alle Daten für dieses Jahr auf einer Steintafel notieren. Die muss ich jetzt mal eben reinholen. Einen kleinen Moment.
Ja, gut. Soll ich zur Seite gehen vielleicht?
Ja. Aua!
So, kleinen Moment. Hammer und Meißel. Musst du die noch reinschreiben oder kannst du die ablesen? Was hast du jetzt vor?
Ja, ich muss sie ja noch notieren.
Okay, dann bis nächste Woche.
Wir können ja, bevor ich das mache, schon mal, ich habe ja das Datum für den nächsten Podcast, habe ich mir schon gemerkt.
Du bist jetzt wieder hier vorne.
Also ich bin ja schon wieder am Mikro.
Ja, genau.
Ja, vielleicht können wir den Termin für den nächsten Podcast ja schon mal so ansagen, oder?
Ja, 10. April.
10. April. Also es bleibt alles beim Alten, 2. Freitag, 2. Monat.
Ja.
Und hört doch bitte auch in den Fan-Podcast rein. Der kommt immer im Monat vor uns oder nach uns. Also quasi zwischen uns. Ja, und wenn ihr diesen Podcast gut findet oder was zu meckern habt, dann kommentiert doch bitte auf der John Sinclair Facebook-Seite. So, und jetzt schreibe ich das aber alles mal auf hier.
Okay, tschüss dann. Sebastian, willst du auch noch tschüss sagen?
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.